Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt.
Das ist so ein bisschen mein Leben, Visionen haben, Träume haben und dann versuchen, die Realität werden zu lassen. Das ist, glaube ich, für mich eines der zentralen Themen unserer Ernährung, wie wir eine enkeltaugliche Zukunft hier gemeinsam mit in Zukunft 8 oder 9 Milliarden gestalten können. Ich kann eine Kerze anzünden und die kann 1000 Kerzen entfachen und dadurch gibt es nicht weniger Licht, sondern es wird nur heller.
Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen, CO2-neutral und nachhaltig, zu euch nach Hause. Und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort MATZ, wie MATZ ab, könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf boskplants.com gehen und im Checkout das Codewort MATZ, M-A-Z-Z eingeben und grandiose 20% sparen. Also macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün, macht eure Ohren auf, denn es geht los. In diesem Sinne, MATZ ab.
Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Ladies and Gentlemen, 13.10 Uhr, wie immer freitags eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt, heute mit einer sehr interessanten Persönlichkeit. Viele kennen ihn, viele werden ihn jetzt kennenlernen, aber alle müssen ihn kennen, weil es passen oder es kommen so viele interessante Lebenspunkte in der Biografie vor. Bin ein bisschen aufgeregt, merke ich gerade, und bin ganz gespannt. Ich treffe heute Raphael Fellmer, der Co-Founder von Foodsharing und Zierplus Rettermärkten und Online-Shops, die gerade ja nicht nur durch die Decke gehen, sondern auch sehr, sehr bekannt werden und immer mehr bekannter werden, denn es geht natürlich um die Verbesserung der Welt. Ich glaube, das kann die große Überschrift sein. Hallo Raphael, freue mich, dass du da bist.
Hi, liebe Matze und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Weltenveränder, Changemaker.
Changemaker, Gamemaker, wunderbar. Ich weiß, deine Zeit ist wirklich kostbar und wir haben uns mal kurz in Berlin getroffen. Wir sind ja beide Berliner quasi und sprechen gerne über die Fragen, die du mitgebracht hast und die Fragen, die auch ich mitgebracht habe, denn so ist das Prinzip von Mats ab. Und ich habe schon über deine Fragen geschaut, die sind echt super spannend, aber ich muss sagen, ich habe nichts anderes erwartet. Lass uns doch gleich mal reingehen, es sei denn, du hast noch Informationen, die zu deiner Person noch gefehlt haben. Möchtest du noch was über dich sagen?
Ja, also erstmal, ich bin jetzt seit 37 Jahren hier am Start auf der Erde, bin unglaublich dankbar, dass ich hier sein darf, die Welt Stückchen, Tag für Tag ein bisschen besser zu machen und das vor allem zu spüren, dass wir da eine große Gemeinschaft sind, die jeden Tag größer wird von Menschen, die sagen, Status quo ist keine Option mehr, wir müssen dieses System transformieren und wir können da mit uns anfangen, wir können da mit unserer Organisation, Firma anfangen irgendwie ja nicht mehr irgendwie nur rumsitzen und irgendwie labern oder irgendwie sich beschweren, sondern ich glaube, wir haben keine Zeit, es ist zu spät, ein Pessimist zu sein oder es ist zu spät, einfach nur zu nörgeln, sondern wirklich egal, wo man anpacken möchte oder Frau anpacken möchte, es ist Zeit und das ist so ein bisschen mein Leben, Visionen haben, Träume haben und dann versuchen, die Realität werden zu lassen und da andere Menschen mitzunehmen, den Mut zu schenken, so auch an sich und seine Träume zu glauben. Deswegen freue ich mich auch voll hier auf die Session heute mit dir, lieber Matze.
Ja, Mats ab steht ja auch immer für eine gute Tat, aber was für ein Intro. Ich glaube, du machst es nachfolgenden Gästen sehr, sehr, sehr schwer. Zu Recht, muss ich sagen. Völlig zu Recht. Fangen wir mal mit deiner ersten Frage an. Fällt es dir schwer, dich vegan zu ernähren? Ich glaube, du machst es seit, 7 bis 10 Jahren, glaube ich, ne? Das ist schon
seit 2010, ja.
Ja, 10 Jahre, genau. Seit 10 Jahren ernährst du dich vegan. Du fragst dich selbst, ist es schwer?
Also für mich war die Entscheidung, mich vegan zu ernähren, die war schwer. Also da habe ich auch über 2 Jahre so mit mir gehadert und am Anfang dachte ich so, als ich 2008 irgendwie gehört habe, da ernährt sich einer vegan. Das war das erste Mal vor 12 Jahren, dass ich überhaupt den Begriff mit einer vollwertigen Ernährung, das geht auch rein pflanzlich, überhaupt gehört habe. Vorher war das so, ich kannte halt Vegetarier, war auch selber Vegetarier davor schon, aber das war dann für mich so ein krasser Schritt. Und dann habe ich 2 Jahre mich informiert, habe immer noch Käse gegessen, Joghurts und so. Und in Käse ist ja Casein drin. Das ist quasi ein Suchtstoff, so ähnlich wie Kokain. Das ist quasi das, was die Kälber immer wieder nuckeln lässt, dass sie da Bock drauf haben, dass sie wachsen. Und Casein ist hochgradig abhängig machend. Und deswegen sind wir auch alle auf Käse. Also das heißt, ich hing dann auch, nachdem ich echt schon viel so im Kopf mich dafür entschlossen hatte, ich möchte mich vegan ernähren, war dann irgendwie, ja, aber ich komme davon nicht los, von diesem Käse. Und habe dann irgendwann am 1. November, das ist der Internationale Vegan-Tag, das hat mir dann geholfen, da so ein Datum zu haben, zu sagen, wow, jetzt gehe ich den Schritt einfach. Und habe nur eine Pizza gegessen mit Käse drauf und das war das
als
letzte
Abschluss.
Genau, das war der Abschluss von Milch, Käse und all den Sachen. Und das war, das war dann schon, das heißt wirklich am Anfang war das viel schwerer als jetzt. Für mich ist das so, das ist halt so, wie wenn man sagt, ja, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke jetzt auch seit 15 Jahren keinen Alkohol mehr. Das ist nicht schwer oder so, weil das einfach so drin ist in meiner DNA und ich bin davon überzeugt. Ich habe aufgehört zu rauchen vor 2,5 Monaten und fühle mich da auch einfach, wenn man so eine Entscheidung dann mal getroffen hat, dann ist es eigentlich viel einfacher. Vor allem für mich ist es noch, dass die vegane Ernährung ist nicht nur irgendwie so, ja, eine Welle, die irgendwie anläuft und dann wieder veräppt. Das ist nicht cool, sondern das ist, glaube ich, für mich eines der zentralen Themen unserer Ernährung, wie wir eine enkeltaugliche Zukunft hier gemeinsam mit in Zukunft 8 oder 9 Milliarden gestalten können. Und dafür müssen wir uns alle sehr viel pflanzlicher ernähren, im besten Fall halt natürlich ganzheitlich vegan. Aber ich glaube, man muss da auch gar nicht so extrem sein. Peu à peu, jede Mahlzeit zählt.
Das finde ich ein guter Punkt. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, wo ich auch gerne immer hingehe. Ich habe immer gesagt, ich bin so der typische Flexitarier, weil ich vegan bis vegetarisch lebe. Und du hast es auch schon fast erwähnt. Also das war für mich die halbe Miete. Ich war nie der große Eier- und Käse-Fan. Von daher fiel mir das immer leicht. Ich habe immer eher so ein Steak oder so vermisst. Oder ich habe auch mal gerne, darf man ja gar nicht mehr sagen, aber Tartar gegessen. Einmal im Jahr oder so. Und aber das ist das Hauptargument von Freunden, die sagen, vegan, ja, ich könnte auf Käse nicht verzichten. Das ist wirklich immer eines der meistgesagtesten Argumente. Aber ich finde auch, vegan ist ja nicht mehr in, sondern ich glaube, das ist wirklich, also es dringt mir durch, dass es eine komplette Ernährungsform ist, die Sinn macht und die nachhaltig ist. Es ist nicht mehr von wegen, ja, man ist jetzt mal kurz in, ja, man wohnt im Prenzlauer Berg, es ist mal kurz vegan, ja. So ist es ja nicht mehr. Von daher finde ich spannend. Seit 10 Jahren, Respekt. Wer war nochmal dein Vorbild? Warte mal, lass mich raten. Enrico Vegano? Da gab es doch so eine ganz coole Person.
Stimmt, der hieß Carlo Vegano.
Ach, Carlo Vegano. Ja,
Carlo Vegano. Das
in Mexiko, also ich glaube.
In Italien. War das tatsächlich.
Italien,
Der war natürlich auch in Italien. Die Italiener, die haben auch tolle vegane Gerichte. Aber grundsätzlich ist da natürlich auch Kultur und Essen ist quasi nochmal wichtiger. Und da gibt es halt normalerweise auch Fleisch und so. Und das heißt, der war da schon ein krasser Außenseiter damals vor 13 Jahren oder 14 Jahren, als er angefangen hat. Und auch für mich so ein Exot. Aber als ich ihn das erste Mal dann auch so wirklich darüber sprechen gehört habe, habe ich irgendwie in mir gespürt, der Mann hat recht. Also der tut da was ich eigentlich richtig finde, so von der ethischen, vom ethischen Kompass, von meinem Wertekanon. Aber ich habe ihn so abgestempelt als, naja, der ist einfach zu extrem, das könnte ich gar nicht und so. Und man muss ja jetzt nicht übertreiben. So war das für mich. Und es war ja auch damals, ich glaube, ich bin jetzt seit 37 Jahren hier, wie gesagt. Und vor ungefähr 30 Jahren wurde eine Umfrage gemacht. Und da gab es 350.000 Menschen, die sich vegetarisch ernährt haben in Deutschland. Und vegan wurde gar nicht abgefragt, weil das gab es halt noch gar nicht. Der Begriff war wirklich nicht auch geläufig. Ja. Und mittlerweile gehen die Zahlen von 7 bis 10 Millionen Menschen aus, die sich in Deutschland vegetarisch ernähren. Und vegan ist so plus minus 1 Million, also jeder 80., 90. Mensch hier. Und das ist wirklich was, wo ich auch denke, da sieht man das Wandel. Das klingt zwar für uns immer noch, das sind ja Jahrzehnte, aber eigentlich sind Jahrzehnte gar nichts in der Zeitrechnung, dass sich eine Kultur, die eben ganz stark über Ernährung auch sich abspielt, so krass verändert hat und das aus einer Freiwilligkeit heraus. Und ich glaube, deswegen ist Ernährung auch so ein starker Indikator, also Indikator, dass wir uns wandeln, und zwar nicht, weil wir müssen oder weil es Gesetze gibt oder ist jetzt auf einmal das Fleisch, wenn es jetzt 10-mal teurer wäre, dann wäre das auch normal, dass viel mehr Leute pflanzlicher sich ernähren. Aber das Fleisch ist ja im Verhältnis günstiger geworden in den letzten Jahrzehnten. Und trotzdem ernähren die Leute sich nicht so gern damit, weil sie mehr auf ihr Herz hören, weil sie ganzheitlicher, ökologisch leben wollen, weil sie gesünder leben wollen. Da gibt es ja auch jede Menge Beispiele. Also ich kann nur Cowspiracy empfehlen, zum Beispiel auf Netflix, What the Hells auf Netflix, super krass, oder Game Changer. Also das sind einfach ein paar Filme, so Dokumentarfilme, sehr cool aufgemacht, die total den Kopf freimachen von vielleicht den ganzen Vorurteilen oder kulturell geprägten Ernährungsweisen, die wir halt ja gerade haben.
Ja, es ist ja greifbar. Es hat ja nichts mehr Spirituelles an sich, sondern es ist ja tatsächlich greifbar. Und Gott sei Dank sehen zumindest in Berlin auch alle Kaufregale so aus. Du kannst ja wunderbar einfach vegan einkaufen. Das hilft natürlich auch enorm, ja, dass man nicht nur, dass vegan nicht nur noch das Weglassen von Fleisch oder so ist, ja, oder von Milch. Du hast jetzt, wie gesagt, ich habe schon gesagt, du hast Foodsharing mitbegründet, du hast Surplus mitbegründet, ihr habt einen großen Online-Shop. Kaufst du auch selbst im Online-Shop ein?
Ich wollte noch was zu der veganen Ernährung da sagen. Ein Punkt, weil viele Leute glauben ja, wir leben halt auf dem Planeten und eigentlich gibt's ja genügend Ressourcen. Das stimmt nur so halb. Wenn alle so leben würden wie wir jetzt hier in Europa, dann bräuchten wir halt mindestens 2,5, wahrscheinlich eher 3 weitere Planeten. Die gibt's aber jetzt so nicht. Gibt kein Backup-Planet. Und das heißt, wenn wir die Ernährung betrachten, dass die unseren ökologischen Fußabdruck im wahrsten Sinne des Wortes, also wie viel Quadratmeter, wie viel nutzen wir von der Erde, dass das einfach sich nicht ausgeht. Also wir können gar nicht alle Menschen so ernähren, wie wir es derzeit hier in Europa machen. Das heißt, wir sind da auch heute schon sehr egoistisch. Und ich glaube, das hängt damit auch für mich mit der Lebensmittelverschwendung indirekt zusammen, wo wir dann gleich darauf zu sprechen kommen. Weil viele Leute denken, ich kann mir das ja leisten, die Lebensmittel zu kaufen, ob das Fleisch ist oder nicht, und kann es dann wegschmeißen. Und genauso kann ich es mir auch leisten, Fleisch zu essen. Und wir haben auch die Freiheit. Aber wenn wir jetzt sagen, verbraucht halt 75% der gesamten weltweit genutzten Agrarfläche wird von der Tierindustrie beansprucht. Ja. Also 95% der Sojaproduktion oder der Ernte ist nur für die Tiere Kraftfutter, dass die schnell fett werden, gedacht. Und so ist auch über 50% der gesamten Getreideernte nur für die Tiere. Und wenn man dann schaut, hey, wir haben immer noch 800 Millionen Menschen, die hungern, dann ist das eigentlich aus ethischen und ökologischen Gründen, glaube ich, auch einfacher, sich vegan zu ernähren, weil es irgendwie, es gibt so viele Argumente dafür, und ich bin jetzt auch seit 10 Jahren auch total gesund. Also ist ja nicht so, dass einem irgendwie, man muss nicht weniger essen, man muss nicht irgendwie die Geschmackssinne auslassen, sondern schmeckt genauso gut. Oder mir schmeckt es besser, weil das Herz, das Bewusstsein, die Sinne auch noch mehr dabei sind und voll überzeugt. Und ja, dann zu deiner Frage, ob ich Lebensmittel so online rette, ja. Also früher war ich ja Mülltaucher und bin in die Mülltonnen reingestiegen, 2009 damals in Holland. Hab dann irgendwie festgestellt, wow, 50% aller Lebensmittel werden weggeschmissen in Europa. Das kann gar nicht sein.
Unglaublich.
Das war mir in der Schule, wurde nicht in einer Stunde, und ich war 13 Jahre auf einer Schule, wurde nicht einmal darüber berichtet, dass wir so viel Lebensmittel wegschmeißen. Und wäre die Lebensmittelverschwendung ein Land, dann wäre es nach China und USA der drittgrößte Treibhausemittent, den es überhaupt, also als Land, das gibt, also weit vor Deutschland. Das heißt, Lebensmittelverschwendung ist wirklich ein riesengroßes Problem, eines der größten Herausforderungen, die wir dieses Jahrhundert haben. Und als ich dann das so auch praktisch irgendwie, ich wollte es dann erleben, hat mir jemand im YouTube gezeigt, da gehen welche Container, und ich dachte, was kann nicht sein, wer schmeißt denn Lebensmittel weg, die man noch essen kann? Also, dass zu Hause mal was übrig bleibt, das habe ich schon auch erlebt, ist mir auch mal passiert, aber dass man irgendwie einfach ein verpacktes Lebensmittel oder Obst und Gemüse, was perfekt ist, vielleicht ein bisschen älter oder vielleicht schon fast abgelaufen, aber noch bestens genießbar, dass man sowas wegschmeißt, das war mir ein Rätsel. Und bin der Sache dann aber wirklich immer mehr auf die Spur gegangen und habe geschaut, ja, wie kann ich das Thema jetzt selber zu meinem machen, weil ich habe irgendwie gemerkt, darum möchte ich mich kümmern. Und habe dann angefangen, exzessiv Lebensmittel zu containern. Habe das ja so gemacht, dass ich eigentlich davon leben konnte. Und dann bin ich auf eine Reise gegangen von Holland bis nach Mexiko ohne Geld. Das war sehr spannend, ja. Und habe viel gelernt. Und auf der Reise habe ich gesehen, es ist ein globales Phänomen. Ein Drittel aller Lebensmittel werden weggeschmissen. Wir können alle Hungernden viermal ernähren mit dem, was wir wegschmeißen. Das heißt, wir haben nicht zu wenig Lebensmittel, sondern viel zu viel und gehen damit aber unachtsam um. Und bin dann halt irgendwie so in dieses Thema reingerutscht und habe dann irgendwann in Mexiko angefangen, legal die Lebensmittel zu retten, bei Bäckereien, Marktständen und so, und habe gefragt, zu welcher Uhrzeit schmeißt du die weg? Ich komme dann und hole sie vorher ab. Und das System habe ich dann auch wieder zurück hier in Berlin etabliert. Ich war dann im Geldstreik und habe dann gesagt, ich muss jetzt weiter Lebensmittel retten, und habe mich aber nicht getraut, auf die Supermärkte so zuzugehen. Okay. Weil ich dachte, wenn ich denen sage, ich weiß, was ihr in die Tonnen schmeißt, und ich weiß, dass da jeden Tag Lebensmittel drin sind, die essbar sind und die würde ich gerne retten, dass die dann die Mülltonnen vielleicht hätten abgeschlossen und meine quasi Quelle von Lebensmitteln, und ich war damals, meine Frau war schwanger und dann kam auch unser erstes Kind, hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, ich baue mir da selber irgendwie was zu, und hatte Sorge und habe dann nicht so aus Freiheit oder aus Überzeugung handeln können, sondern hat echt wie eine Schwangerschaft so 9 Monate gebraucht, bis dieser Gedanke gereift ist, ich gehe auf die Supermärkte zu und lass uns mal eine Kooperation machen, zusammenarbeiten. Und dann habe ich irgendwie überlegt, wie kann man das denn legal gestalten, und Tafeln gibt es schon und die machen eine tolle Arbeit, aber da kann ja gar nicht jeder mitmachen. Also ich hatte gar keinen Hartz-IV-Ausweis zum Beispiel und hätte gar nicht hingehen können, weil ich war ja im Geldstreik. Ich habe einfach kein Geld angenommen und kein Geld ausgegeben und habe dann überlegt, ja, lass doch eine Alternative schaffen, wo jeder, ob der nun Millionär ist, oder Studentin oder wer auch immer, spielt keine Rolle. Jeder, der Lust hat, Lebensmittel zu retten, sollte das machen können. Und das war dann 2012 so die Geburtsstunde von der Lebensmittelrettenbewegung. Daraus ist dann Foodsharing entstanden und wir haben es fusioniert. Und ja, dann habe ich jahrelang Lebensmittel dann legal gerettet vor der Tonne, und das war immer ein Aufwand. Also das ist schon, Lebensmittel retten aus der Tonne ist anstrengend, bei Foodsharing ist auch noch anstrengend. Das macht man aber total gerne, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dann aufgehört mit dem Geldstreik, es wurde kompliziert, das in meinem Alltag zu integrieren. Um 13 Uhr beim Supermarkt auf der Matte zu stehen und dann mit, weiß nicht, 50 Brötchen und 10 Salatköpfen nach Hause, und dann muss ich mich jetzt um die Ware kümmern, weil die kann ich ja gar nicht selber essen. Das ist auch die Idee vom Foodsharing. Sagt der Name ja schon, man teilt das, was man hat.
Ja, genau.
Ja, und dann war es irgendwie so, dass ich gespürt habe, das schaffe ich gerade gar nicht, das Ganze zu organisieren in meinem Alltag, wo ich gerade versucht habe, Shoplas zu gründen. Und da wurde mir dann so bewusst, nee, ich möchte jetzt Lebensmittel retten, zusammen mit meinem Mitgründer Martin, so gestalten, dass jeder Mensch in Deutschland zumindest ganz einfach online Teil der Lösung werden kann, neben den Rettermärkten, also unseren Supermärkten mit geretteten Lebensmitteln. Und und seitdem, das ist jetzt 3 Jahre her, seitdem man bei uns online Lebensmittel retten kann, mache ich das auch sehr, sehr gerne und freue mich da jedes Mal drüber, wie funktioniert Lebensmittel retten heute. Früher war das echt super kompliziert und jetzt kann ich ganz bequem meine bio-vegane Box oder auch vegetarische Abo-Box mir da holen und bin quasi ein Flatrate-Retter und kriege einfach jeden Monat so eine Überraschung, so ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zusammen, nach Hause geschickt, oder ich kann mir meine Produkte dann einzeln auswählen. Ich verschenke gerne auch immer Lebensmittel gerettet, das habe ich schon damals gemacht, das ist in meiner Natur-DNA so drin. Und bin da total happy, dass wir jetzt auch mittlerweile schon 40.000 Kunden, Kundinnen haben in ganz Deutschland, die da auch mitretten und die eben Teil der Lösung sind, obwohl sie sagen, finden Foodsharing cool, finden Tafeln cool und so, aber das ist nicht immer möglich, halt in den Alltag zu integrieren, und dass wir da jetzt so eine Lösung schaffen konnten, wo wirklich, es gibt zumindest keine Ausrede mehr, so habe ich keine Zeit, schaffe ich nicht, sondern online mitretten kann jeder und man spart ja sogar auch noch Geld dabei, neben dem was Gutes tun für die Umwelt.
Das ist echt schon cool. Also keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, ihr verpasst nichts. Ich werde natürlich alles in die Shownotes packen, damit man alles nochmal nachlesen und nachforschen kann und nochmal stöbern kann in dem Online-Shop. Weil, wie gesagt, der gilt ja nicht nur für Berlin, sondern auch für ganz Deutschland. Und da kann man ganz tolle Boxen und Abos sich bestellen. Und ich finde es immer ganz nett, wenn ich sage Lebensmittel kaufen, sagst du Lebensmittel retten. Ich glaube, das ist natürlich ein ganz großer, feiner, aber sehr wichtiger Unterschied.
Ja, voll. Also genau. Das Gewissen ist da auch mit. Also wie bei der veganen Ernährung, da ist man irgendwie, man steckt dahinter mehr, was man tut, und hat nicht nur das übernommen, was halt meine Eltern mir auch Fischstäbchen und Burger mit Fleisch drin serviert. Also das ist ja quasi, wir tun ja ganz vieles, Nicht, weil wir vom Herzen her irgendwie dahin gefunden haben, den Weg, sondern ja, weil wir einfach das kopiert haben, was uns vorgelebt wurde. Und deswegen, ja, wenn ihr auch Lust habt, da zu Hause jetzt mitzuretten, dann kriegt ihr noch mit Mats ab einen 10-Euro-Gutschein ab 49 Euro geretteter Lebensmittel. Den könnt ihr auch aufs erste Abo-Kiste anwenden. Und ja, dann habt ihr vielleicht noch einen Grund mehr mitzuretten und ganz viel Freude dabei.
Das ist ja cool, das war jetzt unabgesprochen, das finde ich aber sehr, 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 sehr nett. Ja, das müssen wir auf jeden Fall zum Schluss der Sendung nochmal ordentlich pushen, sehr gerne, weil das macht natürlich, da hätte keiner eine Ausrede, das nicht zu machen. Du hast dir jetzt eine ganz interessante Frage gestellt, wenn du die Wahl hättest, lieber Raphael, mit welcher Steuer würdest du ja die Welt noch verbessern, wenn du das tatsächlich könntest?
Ja, also es gibt ja viele Steuern und die Steuern sind ja eigentlich dafür da, die Gesellschaft in die richtige Richtung zu steuern. Also es gibt ja die Ökosteuer bei Benzin, würde ich sagen, könnte man auch mal ein bisschen erhöhen, ist glaube ich eigentlich immer noch zu wenig. Und so gibt es ganz viele Steuern, aber es gibt keine Steuer, die explizit gegen Lebensmittelverschwendung ist. Also ich heißt, als Supermarkt, weiß ich das ja jetzt auch selber, wir haben halt auch mal Lebensmittel, die wir wegschmeißen müssen, weil wir arbeiten ja auch mit Obst und Gemüse, was schon vielleicht ein bisschen nicht mehr ganz so frisch ist oder halt auch seine Probleme hat. Deswegen wurde es auch abgelehnt von irgendwelchen anderen und man muss da halt Sachen raussortieren, weil die schlecht sind oder so. Und da müssen wir für jede Biotonne, die draußen steht, müssen wir immer bezahlen. Und das ist auch in Ordnung, aber es ist im Prinzip viel zu günstig. Und das Gleiche passiert ja im Restaurant, in der Kantine oder auch bei einem Produzenten. Der schmeißt ja auch Lebensmittel die ganze Zeit weg, aber es kostet quasi nicht wirklich viel. Und deswegen glaube ich, wäre eine Steuer auf Lebensmittelabfälle eine sehr intelligente Steuer, weil sie quasi dieses Thema Lebensmittelverschwendung über die Steuerpolitik incentiviert oder pusht, dass es gelöst wird. Weil letztendlich am Ende sind wir einfach Homo economicus und das ist auch der Betreiber oder die Betreiberin von einem Restaurant, von einem Supermarkt, weil sie wollen auch immer ihre Kosten reduzieren. So, und wenn ich jetzt weiß, das lohnt sich gar nicht zu verkaufen, das schmeiße ich lieber weg, dann macht man das halt auch. Wenn jetzt aber das Wegschmeißen auf einmal wie in Anführungsstrichen über eine Steuer bestraft wird, pusht man natürlich die Märkte, die ihre Überschüsse, also auch Gastronomen oder so, zu sagen, hey, guck doch mal lieber, dass du bei irgendeiner Organisation, Tafel, Foodsharing, Too Good To Go, Surplus oder so, irgendwie eine Lösung findest, anstatt diese Lebensmittel wegzuschmeißen. Oder noch besser, verkauf's halt an deine Kunden. Also du kannst ja auch sagen, du machst einen 20-50% Sticker drauf, gib's an deine Mitarbeitenden oder was auch immer, aber werd kreativ, anstatt zu sagen, naja, das ist mir alles zu kompliziert, ich schmeiß einfach weg. Und ich denke, da wäre eine sehr sinnvolle Steuereinführung wirklich etwas, was ein Gamechanger sein kann, damit wir auch das Ziel von den Vereinten Nationen, von der EU und von Deutschland, wo sie auch Kanzlerin Merkel schon ausgesprochen hat, wir wollen die Lebensmittelverschwendung in der Welt um 50% reduzieren in den nächsten 10 Jahren. Und das schaffen wir aber nicht, indem wir sagen, 50% der Lebensmittelverschwendung passiert zu Hause, jetzt müssen wir irgendwie alle ganz vorsichtig zu Hause werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Zivilgesellschaft. Wir müssen uns alle achtsamer mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Das sind Mittel zum Leben. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, dass der Handel was tut und dass die Politik was tut. Und die Politik kann den Handel eben auch ein bisschen pushen. So wie FCKW-Gase oder so weiter haben die verboten. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, Lebensmittelverschwendung ist verboten. Das geht nicht. Aber man kann sagen, es soll ein bisschen mehr wehtun im Portemonnaie. Und dann passiert, glaube ich, von alleine so ein bisschen die Magic. Und dann werden die tollen Konzepte, die es auch heute schon gibt, noch auch viel mehr zum Tragen kommen. Und vor allem eben diese selber die Lösung finden, wird dann einfach auch da wieder attraktiver, ökonomischer.
Ja, das glaube ich. Aber du kannst auch nicht der Erste sein, der auf diese Idee gekommen ist, oder? Weil es klingt ja zu logisch, dass man es nicht umsetzt.
Also ob ich der Erste bin.
Für beide Seiten wichtig, oder? Es ist ja für beide Seiten.
Ja.
Es ist ja, also mehr Steuern, da könnte man sagen, ja okay, der Staat kann dann durch oder die Stadt oder das Land mehr einnehmen. Und die anderen werden natürlich gepusht.
Ja, also der Staat findet es, glaube ich, schon super. Ich weiß nicht, ob es da Überlegungen gibt oder so. Die Supermärkte, die wirklich Überschüsse produzieren, ich ich glaube, die sind nie happy, wenn du denen mehr Steuern auferlegst oder so weiter. Also glaube ich immer, vielleicht irgendwie im Herzen, aber quasi KPI, also wirtschaftlich betrachtet, gucken die da drauf und denken sich, so ein Mist, jetzt habe ich hier 2.500 Euro mehr Kosten jedes Jahr. Das ist erstmal der Gedanke. Aber das soll ja dann, das hilft ja dann auch, so wie wenn du halt zu schnell fährst in der Stadt, dann kriegst du halt ein Ticket. Oder ich bin neulich auf der falschen Seite mit dem Fahrrad gefahren. Ganz schlimm. Da ist jetzt niemand zu Schaden gekommen oder so. Aber natürlich, glaube ich, hilft es ja auch, wenn man, wir leben in einer Welt, wo Geld noch eine Rolle spielt. Und wenn man da sagt, hey, ich push durch die Steuern, so wie also Flugzeugsteuern, auch Kerosinsteuer. Also es gibt ja ganz viele Steuern, aber mir liegt natürlich, also die noch eingeführt werden sollten oder erhöht werden sollten, an mir liegt vor allem die Lebensmittelverschwendung oder Wertschätzung am Herzen. Und deswegen ist das der zentrale Punkt, den ich jetzt angesprochen habe.
Ja. Hilfe zur Selbsthilfe für diese großen Unternehmen, das wäre doch mal wunderbar. Das ist echt ganz schlecht. Wenn du die Chance hättest, den Menschen was ans Herz zu legen, die frisch aus der Schule kommen, also die Schule abschließen, was würdest du denen sagen? Und man merkt, du bist ein sehr wertegetriebener Mensch. So hast du auch deine Fragen formuliert. Was wäre das, was du denen mitgeben würdest?
Also ich kann jedem Menschen, der da draußen jetzt seine Schule bald beenden wird, wir hatten dieses Jahr die ersten, die quasi nicht mal eine richtige Abi-Feier machen konnten. Ich hoffe, das war der einzige Jahrgang für viele Jahre und für Jahrzehnte oder so. Nicht so einfach. Und kann allen Menschen, die da in Zukunft die Schule verlassen werden, aber auch für Menschen, die vielleicht sagen, es geht nicht nur darum, dass man Lebensentscheidungen treffen kann, wenn man von der Schule runter ist, sondern eigentlich liegt mir da noch mehr am Herzen zu sagen, wir haben die Freiheit, immer das zu tun, wofür unser Herz schlägt. Und ich glaube, gerade wir, die wir hier in einer sehr privilegierten Gesellschaft leben, also uns geht es besser als den meisten Menschen auf der Erde, was Mobilität, Gesundheit, Frieden, wir haben die Möglichkeit zu reisen, wir haben europäischen Pass etc. pp., wir haben das ganze Wissen, wir haben... Und es gibt noch kein Grundeinkommen, aber wir haben eine gewisse Grundabsicherung hier etc. Also es ist wirklich eigentlich Schlaraffenland und es kann noch besser und muss auch besser werden. Aber im Verhältnis zu den anderen Menschen sind wir hier schon wirklich in einem Land oder auf einem Kontinent, oder wo wir gerade uns befinden, wo wir mehr Privilegien haben als die meisten anderen Menschen auf der Erde. Und deswegen da auch, was tue ich, was kann ich jemandem sagen, der bald die Schule beendet, das sage ich, für alle, weil ich glaube, wir sind alle Teil dieses Systems und müssen dieses System verbessern. Das können wir auch nicht nur auf die Politiker und Politikerinnen warten, dass die das alles für uns fixen oder die Unternehmen, sondern selber gründen, Verein, Organisation oder in einem bestehenden Unternehmen vielleicht mal auch sagen, hey, hier muss irgendwie ein Green Team her, ich muss hier was nachhaltiger aufbauen, ich will hier mich wirklich um ein Thema kümmern oder das gesamte nachhaltig Enkeltauglichkeitsthema mit anderen Kollegen und Kolleginnen aufnehmen und jedes Jahr pushen und da auch Ziele setzen etc. Und deswegen meine Empfehlung an alle da draußen, die nächstes Jahr dann von der Schule runtergehen oder egal in welcher anderen Lebensphase sind, wirklich sich immer wieder auch mal zu reflektieren und zu überlegen, bin ich gerade auf dem Weg, der mich jetzt gerade am meisten erfüllt und wird es das auch sein, was in nächsten Jahren noch der ist, wo ich sage, wow, da bin ich stolz auf die Firma, bei der ich arbeite, bei der Organisation, das entspricht meinen Werten, dass das Herz dafür schlägt. Und ich glaube, wir haben oft Träume, Visionen, Gedanken, die wir Realität werden lassen wollen, aber wir trauen uns nicht. Und das geht den Menschen so, die gerade von der Schule runterkommen und sagen, das kann ich ja nicht und ich bin ja noch nichts und wie soll das denn gehen und so. Und ich glaube, dass unsere Kraft der Gedanken viel stärker ist, als wir oft glauben. Und das kann in beide Richtungen gehen. Also ich kann nicht, funktioniert so ein bisschen ähnlich, wie wenn man sagt, denk mal nicht an Eiffelturm.
Ja, der blaue Elefant.
Genau, dann ist der Eiffelturm, bumm, ist da und ich kann nicht, das ist halt auch, ich kann nicht, dann sagt man sich das halt wirklich auch vor und das, ich glaube, Worte haben eine Kraft, Worte haben wirklich eine Power, die man nicht unterschätzen darf und sollte, deswegen glaubt an euch, glaubt an das, was ihr bewegen wollt, ob das soziale Dinge sind, ob das was Ökologisches ist oder ob ihr vielleicht auch irgendwie sagt, ihr wollt was Gesellschaftliches verändern. Also ich glaube, wir haben so viele Ecken und Enden in dem System, wo wir leben, wo wir anpacken müssen, wo wir was tun müssen, damit es sich mehr in die Richtung verändert, wo wir alle hier uns irgendwie entfalten können. Deswegen glaubt da auch dran, obwohl eure Eltern oder Freunde sagen, ihr spinnt und es geht nicht und wenn es so einfach wäre und so, dann hätte es ja schon jemand anders gemacht. Und also es gibt 50.000 Millionen Gründe immer, um etwas abzuschmettern und nicht zu tun, aber da auch sich treu zu bleiben und zu sagen, hey, ich versuch's. Und wenn ich versuche, dann kann ich scheitern. Wenn ich es nicht versuche, dann bin ich schon im Vornherein gescheitert. Und da auch wirklich mutig ganz zu genau sein, ja, rauszugehen und zu sagen, ich probiere was, was vielleicht auch in meinem Freundesbekanntenkreis eben noch niemand versucht hat. Und bin aber trete in dem Fall ja aus der Komfortzone aus. Und indem ich die aus der Komfortzone, also indem ich da raustrete, da glaube ich, passiert dann die Magie und da passieren ganz wunderbare Dinge. Und wenn man dann auch seine Träume, sein tiefes Herzensanliegen mit anderen Menschen teilt und da vielleicht auch einen anderen Menschen findet, der einen ähnlichen Traum hat oder Lust hat, diesen Traum zu realisieren, dann passieren die schönsten Dinge, die zumindest mir widerfahren sind, in ganz vielen Etappen, die ich durchleben konnte. Also da geht es nicht nur um irgendwie Gründen, sondern auch eine Reise machen. Ich bin ohne Geld von Holland nach Mexiko getrennt. Wow, ich habe jahrelang ohne Geld gelebt. Ich habe eine geldfreie Bewegung aufgebaut. Also das ist ja letztendlich, das Leben ist ja wie ein Spielfeld und du kannst ja aussuchen, wo du was wie tust. Und der eine sagt vielleicht, ich möchte ein Instrument lernen, der andere sagt, ich möchte ein Buch schreiben, wiederum eine andere sagt, ich möchte eine Kochschule gründen für Menschen. Unglaublich. Deswegen, ich glaube, da was wirklich aufs Herz hören, das ist das Wichtigste und nicht aufgeben.
Ja, die Zeit ist jetzt, die Zeit ist reif. Ich glaube, das ist ganz cool.
Ja.
Welches Buch hast du denn in der letzten Zeit gelesen und was hat dich am meisten inspiriert? Da sind wir jetzt gespannt, was du uns zu berichten hast.
Ja. Also ich bin ein großer Freund tatsächlich sogar von Hörbüchern und also cool, viele, viele, viele Bücher. Ich glaube, wir sollten auch viel mehr lesen oder Bücher hören oder Podcasts hören, irgendwie uns ja austauschen, voneinander lernen. Ganz toll, deswegen auch danke dir, der Matze, für dein Wirken und du da draußen fürs mit inspirieren lassen von dem Podcast Mats ab hier und anderen Dingen, die du hörst und liest. Was mich in letzter Zeit wirklich sehr inspiriert hat, ist Dirk Rossmann, also der Gründer von den Rossmann Drogeriemärkten. Das fand ich total spannend, weil ich es auch gar nicht so erwartet habe. Also man denkt ja immer so Unternehmer irgendwie, ja, so keine Ahnung, was das für Typen sind und ein bisschen unnahbar und sitzen da so in ihrer Konzernzentrale. Aber der hat mich wirklich durch seine gesamte Biografie so einfach sehr mitgenommen, wie offen er auch da umgegangen ist und wie er das geteilt hat. Und was mich da aus seinem Buch so sehr bewegt hat, ist, ich habe eine Mutter, die ist Kunsttherapeutin und war da auch irgendwie so, ja, irgendwann vielleicht auch mal was mit einer Therapie machen. Aber er hat mich da total drin bestärkt, so wirklich zu sehen. Er hat das nämlich selber über viele Jahre gemacht und hat es als großes Geschenk wahrgenommen, dass ein Therapeut oder eine Therapeutin einem wirklich helfen kann zu wachsen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Erlebnis und eine große Erkenntnis, die ich daraus so gewinnen konnte. Ich selber, privilegiert, mir geht's gut, aber ich weiß, dass da irgendwelche Themen auch in meinem Leben sind, die gut wären, dass ich die mit jemandem auch aufarbeite und dadurch wachse und lerne zu reifen und noch ein besserer Vater, Mann, Freund, Mensch zu sein oder auch Leader zu sein und da irgendwie zu sehen, the sky is the limit oder also es geht immer weiter und ich bin ein großer Freund vom constant and never ending improvement und da aber auch zu sehen, so umso mehr ich an mir arbeite, umso mehr ich mir auch Zeit nehme für mich, dass das einen ganz tollen Mehrwert hat für die Menschen um mich herum und dass man da so ein bisschen wie diese Analogie, wenn ich im Flugzeug sitze und es ist eine Notsituation, dann muss man sich halt auch erst selber die Maske aufziehen und dann anderen Menschen oder seinen Kindern. Und da auch quasi zu sagen, ja, es gibt Themen, also ich glaube, wir sind ja alle nicht erleuchtet, auch wenn wir manchmal sehr helle Momente haben im Leben und streben alle nach mehr Erkenntnis, aber da zu gucken, ja, ich lass mir helfen, meine Themen, die vielleicht auch teilweise so gedeckelt sind, die man gar nicht so mitbekommt, da sich wirklich auf die zuzubewegen und von sich zu lernen, um dann noch freier mit noch mehr Kraft und noch mehr Fügung so seinem Leben und seinen Zielen nachgehen kann. Deswegen vielen, vielen Dank da draußen für alle Leute, die da schon so viel an sich gearbeitet haben und die sich da auch trauen, drüber zu sprechen, weil das finde ich auch so ein Thema. Ja. Manche Leute, gerade Männer, Gefühle sowieso so ein bisschen schwierig und Emotionen und weinen soll man nicht.
In der Tat.
Eigentlich sind wir halt auch nur Menschen und haben das halt irgendwie von Anfang an so ein bisschen anders mit gelehrt bekommen, dass man das halt nicht so tut, aber eigentlich ist das was ganz, ganz Schönes, wenn man auch sein Herz, seine Gefühle und auch wenn es mal traurig ist, wenn man das so leben kann. Deswegen vielen Dank dir, Dirk, da für die Inspiration.
Sehr gut, sehr spannend. Und so wie du sagst, ich glaube, das kann man nur so wahrnehmen, wenn man tatsächlich selbstreflektiert ist und sich mit sich erstmal beschäftigt, bevor man halt ja über andere spricht oder mit anderen spricht. Das finde ich, glaube ich, ist sowieso ein großes Problem. Leute, die zu viel über andere sprechen, möchten von sich selbst ablenken. Ist aber nur meine These. Lieber Raphael, jetzt haben wir deine 5 Fragen gestellt. Jetzt werde ich aber noch schnell meine 5 Fragen stellen, die du noch nicht kennst. Und ich bin ganz gespannt, was du antwortest und was du dazu sagst. Du hast vorhin schon diesen wunderbaren Begriff genannt, enkeltaugliche Zukunft. Und neben diesem Fakt und neben dem ganzen geretteten Essen und einer veganen Ernährung, wie muss sich die Menschheit, die gesamte Menschheit, aber noch charakterlich verbessern oder verändern, deiner Meinung nach?
Charakterlich, ja. Also ich glaube, es ist, finde ich, jetzt erstmal eine große Frage, danke dafür, weil natürlich die Menschheit, ich glaube, wir sind alle total unterschiedlich auch gepolt und viel stärker auch gepolt, als wir glauben, durch unsere Mitmenschen, durch unsere Verwandtschaft, durch unsere Kultur vielleicht auch, in der wir groß geworden sind, so wie ich irgendwie das Thema Ernährung vorhin angesprochen habe, ja, nur weil die Menschen 500 Millionen in Indien kein Fleisch isst, die sind nicht irgendwie charakterlich jetzt besser oder so als die meisten Europäer, die halt irgendwie von Anfang an tote Tiere serviert bekommen haben, sondern das ist einfach nur Teil der Kultur. Und ich glaube, dass aber der Charakter, das können wir auch formen oder können wir können unseren Charakter weiterentwickeln. Und deswegen, was ich da vielleicht sagen würde, was wir alle irgendwie so ein bisschen mehr bräuchten, ist vielleicht Mut zur Lücke, Mut zum, dass es nicht perfekt sein muss immer. Mut zu haben zu dem Unperfekten und vielleicht auch in dem Unperfekten und in dem, ich sage immer Pareto, ich weiß nicht, ob du Pareto, dir das ein Begriff ist, also 80-20, so wenn man sagt, ja, mit 80%, mit 20% der Zeit schaffe ich 80% von meiner Doktorarbeit, von der Aufgabe, was auch immer. Und für die letzten 20%, um die wirklich 100% perfekt zu machen, brauche ich 80% der Zeit. So, das heißt, ich kann eine Doktorarbeit schreiben und die ist super krass perfekt und dafür brauche ich 100% Zeit, oder ich schreibe 5 Doktorarbeiten und die mache ich alle im Pareto-Prinzip, das gleiche kann ich für alle anderen Aufgaben, Dinge so im Leben anwenden, und schreibe 5 Doktorarbeiten in der gleichen Zeit, anstatt eine super perfekte. Und meistens reicht dieses Pareto eben auch schon aus, und dass wir da oft, glaube ich, auch gerade, wenn es dann Beispiel gründen, wieder irgendwas machen, dass wir da denken, ich mache jetzt Musik, aber ich möchte es nicht vor anderen, weil ich bin noch nicht so perfekt. Ich schreibe, aber ich möchte es lieber noch nicht teilen, weil dann werde ich ja verurteilt oder die Leute sagen irgendwas über mich. Und das heißt, wir bauen uns oft im Kopf so Dinge auf, dass wenn man vielleicht noch nicht ganz perfekt ist, dass man dann irgendwie ein Feedback bekommt, was einen verletzt oder trifft. Und wenn man da dann noch offen ist, also wieder bei Charakter, wenn man offen ist für Kritik und das als Geschenk sieht, also Kritik muss ja nicht sein gegen irgendwie einem, also ich sage jetzt ja nicht etwas gegen dich, sondern ich sage eigentlich, wenn Menschen kritisch sind mit einem oder vor allem konstruktiv Kritik geben, dann ist das eigentlich eine Hingabe, die ich dem anderen Menschen widme, indem ich sage, hey, ich nehme die Zeit und denke darüber nach, was du tust, was du sagst, was du schreibst, was du musizierst, was auch immer, und gebe dir da ein offenes Feedback, weil ich an dich glaube, dass du dich noch weiterentwickeln kannst und deswegen charakterlich quasi angstfreier zu agieren. Das ist vielleicht der Hauptpunkt, und da auch wieder auf sein Herz zu hören.
Also perfekter könnte, glaube ich, die Antwort gar nicht sein, weil es bringt tatsächlich auf den Punkt. Meine nächste Frage wäre, wäre das Gleichgewicht der Welt wiederhergestellt, wenn es kein Geld geben würde? Weil wir haben schon gehört, du hast mal geldfrei gelebt tatsächlich.
Ja.
So eine Bewegung in Gang gesetzt.
Ja, Bewegung. Ich glaube, also ich war am Anfang halt jemand, der das mal als Experiment probiert hat auf dieser Reise, die ich anfangs erwähnte. Das war auch sehr spannend. Auf der Reise über den Atlantik im Segelboot beim Trampen habe ich dann irgendwie gemerkt, nee, ich möchte das Thema Geld.
Geld.
Und dazu einen Streik machen. Ich hätte auch einen Hungerstreik machen können, aber das hätte ich jetzt nicht 5 Jahre ausgehalten. Und dazu sagen, ich versuche mal durch sowas total anderes, nämlich zu sagen, ich nehme kein Geld an, ich gebe kein Geld aus, ich nutze vorhandene Ressourcen. Andere sagen auch, ich habe nur Schmarotzt. Kann man natürlich auch sagen, aber das ist ja auch quasi irgendwie aufmerksam. Immer wenn du einen Streik machst, willst du ja Aufmerksamkeit erzeugen. Ob du auf die Straße gehst mit einer Fahne und schwingst die irgendwie, oder du gehst nicht zur Arbeit und sagst, oder du isst nicht, oder du benutzt kein Geld, ist es ja eigentlich nicht das Geld oder Arbeit oder irgendwas anderes, dass das per se schlecht ist, sondern nur, dass man sagt, ich möchte hier ein Zeichen setzen. Und das wollte ich auch mit dem Geldstreik ein Zeichen setzen, habe da aber jetzt nicht so eine Bewegung angefacht. Also es gab vorher schon Leute, wir haben ohne Geld gelebt oder mit wenig Geld, und für mich war das eher so ein Protest irgendwie oder ein Ausrufezeichen, Fragezeichen der Gesellschaft vorhalten, und wollte dann mit dieser Aufmerksamkeit den Menschen helfen, auf Themen zu kommen, eben wie an sich glauben, mehr sich pflanzlicher ernähren, Ökologie, so wie Greta Thunberg es natürlich heute genial gemacht hat und hunderte Millionen Menschen begeistert hat auf der ganzen Erde. Großes Vorbild, unglaublich stolz, wie so ein junger Mensch so viele Menschen begeistern kann, weil sie auf ihr Herz auch gehört hat. Und ich glaube, dass, das heißt Geld, deine Frage war, ob die Welt ohne Geld besser wäre oder das...
Genau.
Ja. Ich glaube, dass erstmal für mich, ich bin da auch wieder privilegiert, ich habe ja freiwillig ohne Geld gelebt. Das war ja eine Entscheidung. Ich habe auch nicht viel Geld gehabt. Die letzten 100 Euro, die ich da auf dem Konto hatte, die habe ich dann verschenkt. Aber das war kam von mir intrinsisch motiviert, die Entscheidung. Es gibt aber viele Menschen, die leben in Armut, denen ist irgendwie Geld abhanden gekommen, oder die leben eben ja mit wenig oder keinem Geld, nicht weil sie das gut finden oder weil sie gerade auf einem Erkenntnistrip sind irgendwie. Gibt es ja auch in Religion eine Zeit, wo man mal ohne Geld lebt oder so, oder eben wie ich einfach mach das mal als Protest und guck mal, was da geht, und Bewusstsein schaffen. Das heißt, wenn das nicht in dieser Geldwelt, wie wir jetzt gerade sind, wenn es nicht freiwillig passiert, dann glaube ich, ist man in der Regel eher sehr traurig darüber, weil Geld natürlich unglaublich viele Möglichkeiten gibt, und auch da, wenn wir das jetzt einfach man kann nicht sagen, jetzt lebt mal ohne Geld, dann geht es dir besser. Aber ich glaube vom tiefen Herzen daran, dass wenn wir als Menschheit uns weiterentwickeln, und damit können wir heute schon anfangen, Geld weniger Wertschätzung zu geben. Also im Sinne von, ich mache meine Entscheidungen, versuche die nicht immer so stark vom Geld abhängig zu machen. Also zu sagen, ja, ich gehe da einen Job nach, da kann ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich studiere was, wo man später mehr Geld verdienen kann. Ich kann jetzt dieses oder dieses Kunstprojekt machen, da geht mein Herz total auf, aber da kriege ich ein bisschen weniger, und bei dem, stehe ich gar nicht so dahinter, aber ich mache es fürs Geld. Und ich glaube, umso mehr Entscheidungen wir auch treffen können in unserem Leben, umso mehr Entscheidungen oder Momente wir reinlassen, wo wir das Geld hinter die Leidenschaft oder hinter die Liebe stellen, umso glücklicher sind wir. Und dann gibt es natürlich für mich immer noch irgendwann auch die große Chance, dass wir als Gesellschaft irgendwann Geld nicht mehr so wie Star Trek, da gibt es auch kein Geld mehr. Und dass man da vielleicht sagt, ja, irgendwann sind wir sowieso alle so wohlhabend, haben alles, und dass man auch merkt, ja, es geht nicht um noch mehr Geld und noch mehr Geld, dass wir quasi so wie irgendwann wirklich fast wie eine geldfreie Gesellschaft haben können. Davon bin ich überzeugt, wo jeder wirklich das tut, wo er spürt oder sie spürt, das ist das, wo ich am meisten zu beitragen kann, zu einer gesunden Gesellschaft. Und deswegen habe ich da eine tiefe Hoffnung, dass wir irgendwann ohne Geld leben werden. Im Moment sehe ich es gerade, das war dann auch mein Schachzug so, nach 5,5 Jahren Geldstreik. Jetzt möchte ich das Geld nutzen, um die Welt damit zu transformieren. Und ich bin davon überzeugt, dass es schneller geht. Also ich hätte auch weiter im Geldstreik leben können, aber ich glaube, wir leben gerade, ja, wir haben noch 7 Jahre und 110 Gigatonnen Treibhausgase, die wir ausstoßen können, damit wir dieses 1,5-Grad-Ziel, gemittelte Erderwärmung, das von den Pariser Klimaabkommen von der UN vorgegeben. Damit wir das erreichen können, müssen wir wirklich drastisch unsere Treibhausgase reduzieren. Corona hat uns jetzt so einen kleinen, Kickstart gegeben, unbewusst oder zufallsmäßig, ja, auch wenn Corona ganz viel grausame Dinge teilweise verursacht hat und Menschen ihre Liebsten verloren haben oder darunter leiden unter der Krankheit. Aber trotzdem, glaube ich, ist das eine Chance für die Menschheit, so wie wir die Treibhausgase dieses Jahr reduziert haben. Wenn wir das jetzt schaffen, jedes Jahr weiter so zu führen, dann ist die reelle Chance, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel auch einhalten werden. Und das, glaube ich, da können wir jetzt nicht warten, dass wir sagen, wir machen das alles ohne Geld, sondern das müssen wir jetzt noch in diesem System machen, müssen das Bestehende, den Kapitalismus transformieren, hacken, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt ein ganz neues System bauen, wo es dann kein Geld mehr gibt oder so. Deswegen, weniger Geld im Kopf haben und sich mehr um sein Herz zu kümmern, ist für heute und in Zukunft, glaube ich.
Da kommt das Herz zur Sprache, was aber total wichtig ist, hast du gesagt. Und auch in einem Interview sagtest du mal, dass ärmere Menschen großzügiger sind, wenn es um das Geben geht. Ich glaube, das habe ich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gehört. Das ist tatsächlich so. Was fällt dir denn am schwersten zu teilen? Hast du da was
Zeit
zu retten?
Zeit ist teilen. Ja, also ja, super. Also wow. Nicht, dass mir das schwerfällt irgendwie, aber ich hätte, es gibt so viele Menschen.
Nichts vorhanden wahrscheinlich.
Genau, es ist sowas, wo ich irgendwie denke, ich habe, wir alle haben nur diese 24 Stunden und es gibt so viele unglaublich spannende, inspirierende Menschen, die ich noch nicht kenne, die ich gerne kennenlernen würde, von denen ich was gerne lernen würde, mit denen ich gerne was zusammen machen würde. Und dann gibt es aber auch so viele tolle Menschen, die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind und ich schaffe es einfach nicht, denen die Zeit zu widmen oder uns die Zeit zu schenken, wie ich das mir eigentlich wünsche. Das heißt, da muss ich einfach Abstriche machen und ich habe meine Familie, die natürlich das Allerwichtigste sind und habe deswegen da auch geguckt, dass ich am Wochenende jetzt nicht viel mehr arbeite, habe da schon gelernt und bin gewachsen und versuche dann Freundschaften, auch wenn es eben dann seltener ist, dass man sich sieht, dass man aber trotzdem natürlich die Verbundenheit auch über die Zeit, wo man dann sich nicht sieht, dass die da ist einfach noch und dass dann das Herz, diese Verbundenheit, sobald man sich wieder sieht und durch Corona natürlich nochmal schwieriger, dass man da anknüpft, wo man aufgehört hat. Aber das ist was, das fällt mir einfach wirklich schwer. Ich weiß nicht, ob du auf sowas hinaus wolltest mit deiner Frage, Matze, oder ob du irgendwas...
Ich will auf gar nichts hinaus, weil die Antwort liegt total bei dir, aber ich glaube, das ist der Punkt. Ich wollte einfach nur wissen, weil du bist, also das wirkt sehr, auch alles so sehr bei dir und du bist sehr klar strukturiert und immer das Gute im Fokus. Deswegen wollte ich herauskitzeln, gibt es was für dich auch so ein Struggle-Punkt ist, was man schwer teilen und retten kann. Aber Zeit, da gebe ich dir recht. Und das ist vielleicht auch das, was, wie soll ich sagen, vielleicht gerecht ist, weil jeder hat 24 Stunden. Ne? Das ist natürlich, das ist ja Wahnsinn. 18 Millionen Tonnen Essen werden durchschnittlich weggeworfen. Das ist auch eine Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen, auch wenn du schon einige Tonnen davon auch gerettet hast durch dein Engagement. Und ja, also Essen wird weggeworfen, so, wir haben Klimawandel, wir haben zur Tierquälerei. Bei so einer defizitorientierten Betrachtungsweise, woher holst du deine Motivation, um diese Sachen immer anzusprechen, nicht müde zu werden und jeden Tag dafür einzustehen?
Danke dir, Matze, für die Frage und die anderen Fragen. Also ich glaube erstmal, dass die Energie kommt ja eigentlich auch aus sich heraus. Also ich glaube, ich bin total einfach dankbar, dass ich überhaupt leben darf, dass ich in dieser Zeit nicht nur Zeitzeuge werden darf, sondern ja auch, und ich glaube, das sind wir viel mehr, als wir uns manchmal vorstellen oder als wir auch manchmal glauben wollen. Wir sind Menschen, ob wir wollen oder nicht, die Creators, Schöpfer, Schöpferinnen, wir sind Changemaker, wie ich anfangs gesagt habe. Und zwar muss man dafür nicht in einer Firma arbeiten, nicht in einem Verein sein. Es reicht einfach nur schon zu leben, irgendwie hier zu leben und indem wir konsumieren, indem wir, wo lege ich mein Geld an? Tue ich das auf dem Ökobankkonto oder nicht? Wo beziehe ich meinen Strom her? Habe ich da Ökostrom oder habe ich vielleicht Atom- oder Kohlestrom? Wenn ich einkaufen gehe, habe ich eine Macht. Und zwar Konsum ist Macht und auch kein Konsum ist Macht. Also ich kann natürlich auch sagen, ich lasse eben die Milch und kaufe die nicht mehr oder das Fleisch kaufe ich nicht mehr oder ich kaufe keine Sachen, die irgendwie nicht bio sind, ob das Textilien sind oder Lebensmittel. Also das heißt, Konsumentscheidungen oder auch Boykottentscheidungen zu Dingen, die haben eine unglaubliche eine Kraft, eine Power und das sind wir alle. Und deswegen da auch zu sehen, das kann ich natürlich nicht nur im Konsum, sondern auch in meinem Leben. Wo bringe ich meine Energie rein? Du hast gerade erzählt, genau, wir haben alle die gleichen 24 Stunden jeden Tag geschenkt. Und damit können wir etwas tun, damit können wir etwas bewirken. Und ich versuche eigentlich immer, always look at the bright side of life, also in egal welcher Situation wir uns befinden, so wie eigentlich könnte man ja auch gerade sagen, wir fahren halt mit 180 Sachen gerade Richtung Abhang. Also so könnte man die Erde gerade betrachten. Wir zerstören unsere Lebensgrundlage, werden immer mehr Menschen, die verbrauchen immer mehr Ressourcen. Treibhausgase sind in den letzten Jahrzehnten nur hochgegangen, mit Ausnahme, wie gesagt, 2020. Und wir sind eigentlich auf einem totalen Suizidkurs gerade. Und trotzdem sehe ich aber in dem gleichen Moment mehr Achtsamkeit, mehr Wertschätzung, mehr Bewusstsein, was auf allen Ebenen quasi wie explodiert gerade. Also wir sind gerade in einer exponentiellen Zeit und so ist es auch in den letzten Jahren exponentiell, ist nicht nur das Wissen gestiegen, sondern wir haben in den letzten Jahren Milliarden Menschen dazu gewonnen, die auf einmal lesen und schreiben können. Wir haben Milliarden Menschen in den letzten Jahren gewonnen, die Internet nutzen können, die dieses unglaubliche Wissen, was wir haben, zur Verfügung haben. Wir haben in den letzten Jahren mindestens hunderte Millionen Menschen gewonnen, die auf einmal sagen, ich mache Yoga oder ich meditiere und es ist auch nicht irgendwie was Uncooles oder irgendwie was total ESO und Spinner, sondern das ist etwas, wo auch eine Wertschätzung entstanden ist in der Gesellschaft. Wir haben mittlerweile hunderte Millionen Menschen, die sich freiwillig, nicht wegen ihrer Kultur, sondern freiwillig vegan und vegetarisch ernähren. Und wir haben immer mehr Möglichkeiten, irgendwas auch zu gestalten hier auf der Erde. Wie du mit deinem Podcast und du da draußen mit, egal was für Ideen, die du hast, ist es auch heute einfacher, Dinge, also zu Schöpferin sein zu können. Und deswegen glaube ich, für mich ist das, wenn ich jemanden anlache, dann kriege ich ein Lächeln zurück. Und wenn wir so versuchen zu leben, quasi jeden Tag als Geschenk wahrzunehmen und wenn ich einen Menschen anlächeln kann und ihm Hallo sagen kann oder Danke sagen kann, da gibt es auch eine Studie drüber, hat mich unglaublich inspiriert. Und zwar, was macht die Menschen am glücklichsten oder auch am gesündesten? Und ein Punkt, den wusste ich schon, das ist eine Harvard-Studie, da ging es um long-lasting relationships, also lange Beziehungen, ob das ist mit dem Partner, Partnerin, Freunden, das tut total gut, aber Social Interaction ist ein Stichwort, das heißt mit dem Briefträger, mit der Frau, die mit dem Hund Gassi gehen geht, mit dem Menschen an der Kasse, mit dem Busfahrer oder mit einer Kellnerin, egal, mit den Menschen, mit denen wir so zu tun haben, die als Menschen wahrzunehmen und vielleicht auch da Dankbarkeit zu zeigen und mit dem in Austausch zu gehen, das ist, glaube ich, etwas, wo ich auch immer mehr noch Kraft draus ziehe und auch auf der Reise ohne Geld, das war zwar teilweise auch hart, aber ich habe es freiwillig getan und wir haben jeden Tag ganz viel soziale Interaktion gehabt. Und das tut mir gut und ich glaube, wir sind soziale Wesen, wir Menschen, und wir brauchen uns. Wir gehen ein wie eine Blume ohne Wasser und ohne Sonne, wenn wir nicht mit anderen Menschen sein können. Und manche brauchen es mehr, manche weniger, aber ich glaube, grundlegend ist es, was aus unserer DNA ist. Und deswegen versuche ich, meine Motivation zu holen oder auch zu halten, indem ich immer wieder versuche, Menschen ein Lächeln oder ein Lob oder auch mal konstruktive Kritik oder irgendwas mitzugeben, also zu schenken. Und natürlich kann man das auch so sehen, so ein bisschen Liebe ist nicht wie Strom, wenn ich das teile, dann habe ich weniger, sondern wenn ich Liebe teile, dann gibt es nur noch mehr Liebe. Und es gibt dieses schöne Stichwort von, ich kann eine Kerze anzünden und die kann 1000 Kerzen entfachen und dadurch gibt es nicht weniger Licht, sondern es wird nur heller. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen versuchen, in unseren Alltag zu integrieren, also nicht aus Angst, aus Sorge zu handeln, sondern aus Vertrauen und aus Liebe, geht es uns allen ein bisschen besser. Und versuchen, die anderen Menschen und auch anderen Lebewesen, so weit es uns möglich ist, so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten.
Das ist ein super fast sogar schon Schlusswort, so wie du sagst. Also wenn es darum geht, wenn man Liebe schenkt, es multipliziert sich ja auch alles. Und du hast über konstruktive Kritik gesprochen und ich frage dich, ich muss gar nicht nach einer guten Tat fragen, weil dein ganzes Leben ist so wie eine große gute Tat. War bei meinen Fragen eine dabei, die dir doch schon mal gestellt wurde, denn ich versuche immer Fragen zu stellen, die es noch nicht gab. Wenn ja, es ist Freitagnachmittag, ja, die Luft ist raus. Darfst du dir eine gute Tat ausdenken? Für mich, die ich machen soll.
Mhm. Ich habe mir da ausgesucht, Matze, ich hoffe, es ist in Ordnung. Es ist quasi, es ist ein Monatstat. Und zwar, es gibt den Veganuary, also den veganen Januar. Und das kannst du gerne im Januar machen, kannst aber vielleicht auch Dezember wählen. Vielleicht ist es auch besser der Januar, weil da ist dann irgendwie Weihnachten nicht dabei. Aber dass du bitte versuchst, mal einen Monat dich vegan zu ernähren und zu gucken, wie geht's dir
damit. Mache ich gerne. Schaffe ich, glaube ich, auch. Ich habe es den einen oder anderen Monat schon mal geschafft, auch ganz unfreiwillig und ungezwungen. Und ich werde es, also dich wissen lassen, aber auch euch allen natürlich zeigen. Lieber Raphael, es war mir wirklich ein Fest. Es war so, also ich habe das Gefühl, wir könnten noch zwei weitere Stunden auch sprechen. Und ich glaube, irgendwann muss dein Bild entweder mal dein Schaffen vertont, verfilmt oder niedergeschrieben werden, weil das ist sehr inspirierend und sehr spannend. Liebe Leute, geht in die Shownotes, schaut euch an, was Foodsharing und Surplus und alle anderen guten Aktionen von Raphael Fellmer machen und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Mats ab, 13.10 Uhr. Lieber Raphael, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank dir, Matze, und danke euch da draußen. Ganz viel Freude beim Wirken auf der Erde und nochmal als kleine Erinnerung, die 10 Euro Mats ab gibt es für euch im Online-Shop bei Surplus ab 49 Euro. Nochmal mehr sparen, ganz viel Freude beim Retten und alles, alles Liebe.
Viel Spaß beim Retten, alles Liebe. Bis dann.
Mats ab. Klappe, Ecke, die erste.
Hallimballim.
Jo. Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.